table with the...
Aufeinander abstimmen, beziehungsweise vom Zweck her bestimmen und korrigieren.
optimieren und verbessern, was als Mittel zu brauchen ist. Also die praktische Philosophie wäre in dem Sinn das Mittel für ein Mittel. Also das wäre wieder auf einen Zweck ausgerichtet. Der Zweck ist der Maßstab für das andere, der Zweck ist das Anliegende dabei und das Mittel ist bedingt gut für diesen Zweck. Also ich tue das indirekt gut. Also wenn Gottkind etwas unbedingt gut ist, dann kann es nur ein Zweck sein. Ja? Und im Rahmen dieser Ausführungen ist dieser Zweck das Maß. Und an ihm wird uns andere gemessen. Von heute haben wir dann überlegt, wofür die praktische Philosophie Gebrauchsanweisung sein kann, ne? Für welches Mittel. Und wofür dann auch dieses Mittel wieder und eine Zwecke noch an oberster Position anzusetzen ist. Wir haben hier ziemlich frei die Terminologie praktische Philosophie herangezogen und haben gesagt, Philosophie hinter sich der Praxis widmet. Praxis heißt Handlung von aktuellen Praxis. Philosophie, wie sie sich dem Handeln widmet, wie sie also ihr theoretisches Wissen einsetzt im Dienst des Handelns. Es ja? soll praktisch sein für das Handeln, praktisch für die Praxis. Ja? Also nützlich für die Praxis. Und beim Handeln wieder müssen wir dann weiterfahren, wenn das Handeln selbst ein Mittel ist, dann haben wir gesagt, dann müssen wir das Handeln auch auf irgendein Resultat abziehen. Handeln ist ein empiriger Vorgang, den man beobachten kann, und er hat ein Resultat an, einen Zweck, der ihn durch dieses Handeln hervorgebracht hat. Ich habe Ihnen dann einige Beispiele gebracht von empirischen Vorgängen, nicht teils aus dem anderen Bereich, mit dem Nebel und dem Wasser und der Sonne, teils aus dem organischen Bereich, mit dem Eichhörnchen und teils aus dem menschlichen Bereich. Und der Großpunkt ist, das erinnert sich. Und wir haben dann festgestellt, dass wir durch bloße Beobachtung eigentlich nie eindeutig sagen können, ob es sich hier um eine zweckgerichtete Handlung handelt oder nicht. Ob hier eine Handlung vorliegt oder nicht. Und der Grund für diese Problematik war der, dass wir die Kräfte, die hinter einem Vorgang stehen, ob sie nun teleologisch sind, oder sie für die Zwecke ausgerichtet, oder ob sie einfach ganz neutrale, physikalische Kräfte sind, dass wir die nicht selber beobachten können. Wir können nicht wahrnehmen, was dahinter steht, nicht? Ob da eine Absicht dahinter steht, oder ob es sich bloß um irgendeine Form von Kausalität handelt. Und daher müssen wir diese Beobachtung jeweils durch das Denken ergänzen. Wir müssen also diese Kräfte, die dahinter stehen, hineinbringen. Und dabei ist das Denken relativ frei. Man kann alles Mögliche hineindenken, man kann auch im Laufe der Gestirne interpretieren als eine göttliche Bewegung, die Gestirne selbst, das Götter, die sich da um die Erde herumbewegen und so weiter. Also es kann in verschiedenster Weise hier die Teleologie oder eben auch die Nicht-Teleologie hineininterpretieren. Ne? Umgekehrt genauso im menschlichen Handeln jegliche Zweckrichtung weginterpretieren und sagen, das sind im Grunde genommen alles physikalische Vorgänge, ne? Oder eben chemische Vorgänge in diesem Gehirn, ne? Die sich letztlich auch physikalische Zusammenhänge rückführen lassen müssten. Also so ist die Interpretation nicht gebunden an das Vorgegebene. Und wir können überhaupt nicht genau sagen, was nun, also nämlich von der empirischen Sichtweise her, was nun eine Handlung ist und was keine Handlung ist. Der nächste Schritt war dann der, dass wir gefragt haben, woher haben wir nun überhaupt den Begriff von Handlung? Also von einem Vorgang, der auf einen Zweck ausgerichtet ist. Wie kommen wir darauf? Wenn wir es doch eigentlich aus der Erfahrung nicht gewinnen können. Denn in der Erfahrung ist es nicht eindeutig, sondern ganz umgekehrt, wir müssen die Zwecke hineininterpretieren in die Erfahrung. Also wie kommen wir selber dazu, einen Zweckbegriff zu haben. Erstens haben wir gesagt, müssen wir denken können, ne, weil das Denken hier klein interpretiert und das Beobachtete, also es gibt diese Differenz von Wahrnehmung und Denken, wie sie in aller Erfahrung enthalten ist und wie sie auch in der Erfahrungswissenschaft nicht überwunden werden kann. Ne. Also ich selber müssen denkend die Zwecke hineininterpretieren. Aber woher das Denken jetzt den Zweck? Ne? Es muss ihn aus dem denkenden Handeln Subjekt selber haben. Ja, weil es ja von sich aus erst den Zweck hineinträgt in die Außenwelt. Wer muss es den Zweck einmal in sich selber vorfinden? Und wir haben dann gesehen, der Zweck kann aber nicht, wenn er ursprünglich erlebt sein muss, der kann nicht ein bloßer Begriff sein. Das Denken ist angewiesen darauf, dass die allgemeinen Begriffe, die es bildet, irgendwo ein Konkretum haben, von dem her die Verallgemeinerung beginnt. Wenn jetzt bei der Konkretisierung eines allgemeinen Begriffes immer wieder noch Begriffe stoßen, ne, dann dürfte eigentlich eine Differenzierung des Denkens gar nicht stattfinden. Also letztlich muss eine andere Art von Erleben vorausgesetzt sein, an der das Denken dann ansetzt und von dem her es einen allgemeinen Begriff gewinnen kann. Das heißt jetzt mit anderen Worten, das Denken des Subjekts darf nicht bloß aus Denken bestehen. Ja? Dann könnte es nur Begriffe in sich vorfinden, aber nicht den ursprünglichen Anstoß zu den Begriffen. Ja? Und so eben auch beim Zweck. Wir haben ja gesagt, dass das denkende Subjekt muss zugleich auch ein Gegenstand sein. Ein einzelner Gegenstand, nicht bloß ein Denken. Ja? Und als einzelner Gegenstand ist es nichts anderes als eben ein Organismus, der sich selbst weiß. Das ist ein Organismus, der von sich selber weiß oder wahrnimmt, was er fühlt, was Bedürfnisse hat und so weiter. Ein Lebewesen, das sich selbst weiß. Und an diesem Leib, an diesem Körper, an diesem eigenen Körper, muss das Denken dann den Zweck auch vorfinden. Wir haben gesehen, dass das denkende Subjekt eben nicht bloß sein eigenes unmittelbares Gefühl oder sinnliches Wissen weiß, sondern immer auch noch das Wissen von diesem Wissen. Dass es also ein reflexives Wissen hat und daher wesentlich als Ich bezeichnet werden kann. Ich kann mir an dem Leben sagen, dass sie selber weiß und dass sie selber auch schon als Wissen weiß. Und ein Ich, das eben in bestimmter Weise vorliegt, mit einem bestimmten Körper, in bestimmter Situation, nennen wir dann ein empirisches Ich. Ein Lebewesen, das sich selbst weiß und in einer bestimmten Situation vorfindet als Gegenstand unter anderem Gegenständen. Also im eigenen Körper haben wir gesagt, muss dieses empirische Ich den Zweck vorfinden. Und das ist auch völlig plausibel, weil ja der eigene Körper ganz massiv Ansprüche an die Reflexion stellt. Ja. Er möchte möglichst das Lustmaximum erreichen, er möchte sich selbst erhalten natürlich auch, er möchte Unlust vermeiden. Das sind so die unmittelbaren Antriebe, denen das Denken, wenn es sich mit dem Körper identifiziert, dann auch unterworfen ist. Also es stellt sich automatisch in den Dienst dieses Körpers und bringt nur noch hinzu, dass es auch seine eigene Lust in diesem Körper empfindet. Ja? Also dass die Verfügungen nicht bloß körperlicher Art sein müssen, sondern immer auch geistiger Art sein können, weil wir es ja mit einem reflexiven Lebewesen zu tun haben. Und das Denken müsste dann entsprechend das Handeln aufbereiten, damit es möglichst zielführend diese Lust erreichen kann. Ja? Praktische Philosophie wäre dann noch die Verfeinerung dieses Denkens, ne? Die Gebrauchsanweisung zur möglichst großen Lustgewinnung. Wir haben dann davon gesprochen, dass diese Position in praktischer Hinsicht Egoismus genannt werden kann. Ja? Das ist das Lustmaximum in der eigenen Person der höchste Wert sein soll. Der höchste Zweck, das Maß für alles andere. Und die Philosophie wäre dann das universale Genuss und von der Egoist. Nämlich die praktische Lösung. Die Einschränkung hat sich dann im weiteren Verfolgen dieser Richtung des Handelns ergeben, weil das Lustprinzip, wenn es sich realisieren will, immer wieder auf Hindernisse und Widerstände stößt. Ja? Und sich dadurch eben auch selber relativieren muss. Ja? Damit die Lust erreicht werden kann, muss die Außenwelt entsprechend aufbereitet werden. Ja? Also die natürliche Außenwelt, eben die gesellschaftliche Außenwelt, die soziale Außenwelt. Wir müssen diese anderen Gegenstände außer uns so bewältigen, dass sie doch indirekt zumindest für uns Lustbefolgen. Aber sie tun es nicht von selbst. Wir sind eben nicht schlecht in unserem Zweck als diese Einzelperson, sondern es zeigt sich, dass wir auch uns selber einschränken müssen, dass wir kalkulieren müssen, welche Vorhaben überhaupt Aussicht auf Erfolg haben, dass wir auf viele verzichten müssen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen müssen. Also aus egoistischen Gründen muss der Egoismus sich selbst einschränken. Das heißt, mit anderen Worten, er relativiert seine eigene Zwecksetzung. Er kann nicht mehr aufrechterhalten, dass dieses Lustmaximum in der eigenen Person der oberste Zweck ist. Sondern da gibt es sehr viele andere Dinge, reale Dinge und Mitmenschen, die überhaupt nichts davon halten, dass ich der oberste Zweck bin in meiner Vereinzelung, ne, die mich entweder zum Mittel machen oder sich überhaupt nicht kümmern darum, dass ich Zweck sein will. Also, das Lustprinzip ist nicht aufrechtzuerhalten, es wird einerseits einmal ersetzt durch Realitätsprinzip, indem der Egoismus Rücksicht nimmt auf die Umwelt und sich entsprechend einübt, um mit ihr umgehen zu können, aber andererseits relativiert er sich dabei selbst vollkommen. Ja? Ich muss sagen, ich bin nicht der oberste Zweck, ich bin nicht das Gute, das wir suchen. Sondern das Gute geht jetzt über in die gesellschaftlichen Umstände. Okay? Also die Gesellschaft ist jenes objektiv Gute, in dem sich die verschiedenen Menschen zusammen schon institutionalisiert haben, um sich insgesamt in der Natur auch zu erhalten. Oder eine Leistung, die mit dem subjektiv Guten des Egoismus nicht erreicht, dafür wissen wir ja. Wir werden gescheitert an seinem bloßen Prinzip. Also die Gesellschaft wird zum Maß des Handelns, sie ist immer auch irgendwie verbunden miteinander durch eine Ideologie, also durch irgendwelche allgemeinen Werte, die gesellschaftlich einigermaßen anerkannt sind, und erhebt sich so über die vereinzelten Ansprüche und relativiert den Egoismus und stempelt ihn als das Böse ab im Vergleich zum Guten, was in der Gesellschaft verankert ist. Und hier hätten wir die praktische Philosophie wieder umzuschwenken. Ja? Wir müssten dann sagen, das Handeln soll so geleitet werden, dass die einzelnen Menschen angepasst werden an die Zwecke der Gesellschaft. Die Gebrauchsanweisung, die wir suchen, müsste dann in dieser Weise funktionieren. Aber auch die gesellschaftliche Ordnung ist nicht ein objektives Gutes, das ein für alle Mal vorliegt. Ganz im Gegenteil, es gibt die verschiedensten Gesellschaften, die sich gegenseitig relativieren, die teilweise völlig unvereinbar sind miteinander. Und Gesellschaft selber ist ein dauernder Prozess des Handelns. Ja? Gesellschaft steht in unvermeidlichen Spannungsverhältnissen zwischen Individuen und der Gesamtheit und zwischen Gruppen. Und wo überall Gruppen sind, ist auch immer die Spannung zwischen dem Ganzen und den Individuen. Also ein Knoten von verschiedensten Spannungsverhältnissen, eben auch die Haltungen, Ideologie und Egoismus. Einander gegenüber und den Konflikt, beziehungsweise darüber hinaus dann auch noch das Verhältnis einer Gesellschaft zur anderen und einer Kultur zur anderen. Okay? Sodass prinzipiell hier ein umfassender Prozess der Veränderung vorliegt, insgesamt. Und die praktische Philosophie kein festes Maß finden kann, von dem her sie behaupten kann, das ist der Zweck und das Handeln sollte darauf ausgerichtet werden. Also müssten wir wieder einen Schritt weitergehen. Und der nächste Schritt, den wir gemacht haben, war der, dass wir gesagt haben, der Gesamtprozess könnte vielleicht auch platziert sein. Ja? Der Gesamtprozess der gesellschaftlichen Veränderungen, das wäre in Geschichte, die Menschheitsgeschichte. Ja? Und möglicherweise hat diese Menschheitsgeschichte in sich ein Ziel und einen Sinn, auf dem hin wir das menschliche Handeln ausrichten sollen. Nicht nur das An- und Einzelpersonen, sondern eben auch die Aktivität ganzer Gruppen und Gesellschaft müsste dann auf diesen Geschichtssinn ausgerichtet werden. Und dann aktiv in dieser Richtung. Und hier sind wir wieder in ein Problem hineingeraten, denn die Frage ist, wie sollen wir denn diesen Geschichtssinn feststellen? Geschichte richtet sich nicht als geschlossene Handlung vor, wir wissen nicht, wohin sie läuft, sie kann immer wieder umschwenken, die Tendenzen sind nicht verlässlich, die sie immer vorfinden. Ist kein Ganzes, von dem her wir sagen können, das ist sein Zweck. Das Subjekt der Geschichte entzieht sich um. Wir wissen gar nicht, ob es ein solches gibt. Jedenfalls das einzelne Subjekt, das andere Subjekt ist nicht Subjekt der ganzen Geschichte. Sondern immer nur seine eigene Praxis und kommt in Konflikt mit anderen anderen Subjekten. Daher ist also auch die Geschichte nicht ausreichend und wir mussten noch einen Schritt weitergehen. Und das war der Versuch, den Grund der Geschichte heranzuziehen. Woraus ist denn Geschichte entstanden? Aus der Natur. Aus der Natur vor den Menschen. Ja, hat sich der Geschichtsprozess erst entwickelt. Wenn wir aber jetzt nach dieser Natur vor den Menschen fragen, nämlich wie nachvollziehen versuchen, wie die Geschichte aus der Natur entstanden ist, dann kommen wir nur in eine Verlängerung von Geschichte rein. Das ist wieder ein zeitlicher Prozess, der da vorhergeht. Und wir haben dann gesagt, wir landen dann in der Naturgeschichte. Und die Menschheitsgeschichte ist ein Teil oder eine Fortsetzung dieser Naturgeschichte. Die Naturgeschichte ist aber als solche ebenfalls ein unabgeschlossener Prozess. Erstens, wir können nicht mal bis zu seinem Anfang vordringen. Wir wissen nicht, wo er hingeht und Kräfte, die dahinterstehen, die teilenden Kräfte, sind schon auf keinen Fall mehr menschliche Kräfte. Ja? Sondern es sind eben vom Menschen her notwendigerweise interpretierte Kräfte. Ja? Wir landen wieder bei dem Problem, das wir schon anfangs gehabt haben, wir beobachten Vorgänge und müssen die Kräfte, die dahinterstehen, hineininterpretieren. Also wir landen jetzt wieder in einer interpretierten Natur. Wenn wir sagen, vom Urteil her eine Evolution ergibt den Prozess des Alls, ja, dann ist das eine Konstruktion der Naturwissenschaft. Aber wenn wir so irgendwie die Natur deuten, dann sind das auch wieder Interpretationen, die bedingt sind aus der persönlichen, aus der gesellschaftlichen, aus der kulturellen, aus der historischen Position her, in der ein Subjekt gerade steht. Also es sind alles nur Interpretationen, die genau auf dem beruhen, was die Natur als solche eigentlich fungieren sollte. Nämlich auf den jeweiligen historischen Zustand. Im Rahmen der Geschichtsentwicklung ergeben sich einmal diese, einmal jene Interpretationen der Natur. Die können natürlich auch abweichend sein, je nach Kultur, nach Gesellschaft oder Individuum. Aber das alles ist nicht die Natur selbst, sondern es ist die Natur, die sich für uns ist und wie wir sie in bestimmter Weise auslegen. Wenn wir diese ausgelegte, gedeutete, interpretierte Natur als das Fundament ansetzen und von dort her dann wieder unsere eigene Interpretation, unsere die Gesellschaft interpretieren, dann betreiben wir einen Zivilschluss. Wir legen selbst uns hinein in die Natur, was wir dann als Ergebnis wieder auf uns selbst zurückziehen. Gut, bis zu dieser Problematik sind wir letztes Mal gekommen. Ich gebe jetzt noch einen kleinen Hinweis auf die Prüfungstermine. Sie wissen, 28., 29. und 30. 6. ist der erste große Prüfungstermin. Am Ende des Semesters, also erst 10 bis 17 Uhr in meinem Sinn ein guter Job. Der zweite Termin ist 4. und 5. Oktober, Anfang des nächsten Semesters, genauso ähnlich gibt es ja nur in meinem Zimmer oben. Wenn Sie diese Termine mitlegen wollen, können Sie ab dem 7. oder 11. Oktober dann, also auf dem nächsten Montag nach dem 2. Volkskundetag, jeweils in meine Sprechstunde kommen. Ja, also immer Montag um 11 Uhr pünktlich, ohne weitere Voranmeldung, können Sie antreten. Oder sonst, letzter Ausweg, mit mir noch einen eigenen Termin auszumachen. Ja. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass Sie Ihre Unterlagen heranziehen können, oder dass Sie nicht im Ausweg werden von einer Diskussion, von Gedankengängen und ja, damit sind wir schon ziemlich. Sie müssen sich auch selber einteilen an bei diesen großen Prüfungstermin. Ne? Ich nehme dann 3 bis 4 Leute auf einmal zur Prüfung und muss sich halt dann stacheln, wie sie dann kommen. Wollen Sie dazu noch irgendetwas ergänzen oder fragen? Gut, die Studienprogrammleitung hat mich noch gebeten zu eruieren, wie viele Leute in dieser Lehrveranstaltung das Erweiterungskurriculum Ethik machen. Was uns dann auch wieder gemacht wird, ist, dass ich das Abbild an die Zeit hier nicht. Also ca. 20 Personen, ja. Es geht nämlich darum, ob diese Erweiterungsberichte eben sinnvoll sind, wenn wir Kritik erfahren, auch ich weiß nicht, wie weit sie zufrieden sind oder sein werden damit. Aber können Sie dann auch noch im Laufe der Veranstaltung, im Laufe des Semesters immer wieder auch mir oder der Studierung arbeiten, wenn wir 20 Personen.
Ja, man kann sehen, wie man auch nochmal
wir haben gesucht, ein Maß auch noch für die Geschichte, ein Maß, Ziel, Zweck, auf dem auch noch die Geschichte selbst ruht. Und haben dabei fälschlicherweise eine Natur herangezogen, die selbst wieder historisch interpretiert war. Ja. Die Funktion eines solchen Fundaments für die Zeltsetzung kann oder könnte aber nur die Natur übernehmen, wie sie unabhängig von unserem interessengeleiteten menschlichen Erkenntnis vorliegt. Also nicht die Natur, wie sie von uns interpretiert wird, sondern die Natur an sich, wie sie an sich ist. Nur das wäre eine Position, die jetzt wirklich unabhängig von der Geschichte und von uns ausschlaggebend sein könnte und von sich aus das Maß setzen könnte oder enthalten könnte. Die Frage ist nur, wie wir an eine solche Natur an sich herankommen sollen. Wie können wir die überhaupt erkennen? Denn wenn wir sie irgendwie aussagen, dann reden wir sie schon. Dann interpretieren wir sie schon. Also als solche, als Natur an sich, würde sie sich notwendigerweise unsere Erkenntnis immer wieder entziehen. Wenn wir sie erkennen, ist sie schon Natur für uns. Und ist sie schon ein Konstrukt geworden, das wir hineinlegen. Also es scheint überhaupt völlig aussichtslos zu sein, diese Hilfe zu überwinden und hier zu einem Maß zu kommen, das jetzt noch außerhalb der Menschheit überhaupt anzusetzen ist. Wir können aber zumindest sagen, wenn wir diese Unzugänglichkeit der Natur an sich formulieren, dann haben wir damit auch schon eine Aussage über die Natur an sich gemacht. Zumindest indirekt, dass außerhalb unseres empirisch-historischen Daseins und Erkennens noch irgendetwas vorausgesetzt ist. Ja? Irgendein Grund, der uns unbekannt ist, der aber markiert, dass wir mit unserem Erkennen erkennen, dass wir bisher besprochen haben, immer in einer gewissen Begrenztheit bleiben müssen. Und überhaupt in einer bestimmten Prägung, die uns das Sein als solches verstehen würde. Also irgendetwas muss darüber hinaus sein, ein Grund. Aber von diesem Grund können wir positiv so gut wie nichts aussagen. Es könnte sein, dass es ein völlig unbestimmter Grund ist. Es könnte auch sein, dass es ein sich selbst genügendes Ganzes ist, dass es sich einen Zweck hat und daher nicht zum Maß für andere Zwecksetzungen werden kann. Es könnte auch sein, dass es eine Natur an sich ist, die uns dann in den Erfahrungsgegenständen doch in irgendeiner Weise erscheint. Ja?
Kann aber dann auch nicht negativ. Dass was darüber hinausgeht, weder positiv noch negativ aufgeschrieben werden.
Naja, negativ schon hier. Ne? Dieses darüber hinaus ist ja selbst schon eine Negation. Und dieser Grund, der unbekannt ist, ist auch eine Negation. Ne? Positiv würde ich zugemutet, der soll Grund sein. Ne? Aber
ja,
wie ihr Grund sein kann, ist nicht nachvollziehbar.
Ich habe jetzt gemeint, so wie Augustinus, was Gott nicht sein kann, zum Beispiel, oder dergleichen andere Kirchenphilosophen, die eigentlich negative Theologie betrieben haben.
Ja, gut, eine negative Theologie heißt nur, man kann die positive Bestimmung nicht finden für etwas, was auch positiv da sein soll. Das wird positiv vorausgesetzt, aber man kann es nicht positiv bestimmen. Und der in der Situation stehen wir schon. Ne? Ein Grund muss vorausgesetzt sein, das ergibt sich auch schon die Grenzen. Aber was er ist, können wir nicht sagen. Wir können Vermutungen anstellen, aber die lassen sich nicht verifizieren. Es könnte auch eine Natur an sich sein, die uns eben in endlichen, empirisch unterscheidbaren Gegenständen gegeben ist und wo wir eben zurückschließen können und sagen, die muss auch selber aus endlichen Gegenständen bestehen, von denen wir nichts genau wissen. Und wenn das der Fall ist, dann müsste es über diese Natur hinaus noch einen Grund geben. Ja? Wenn also die Natur an sich selbst auch noch ein endliches Ganzes oder ein Ganzes oder auch der endlichen Elementen ist, dann müsste es auch noch über diese Natur an sich einen Grund geben. Und in dem müsste dann eigentlich erst das schlechte und gute zu finden sein. Ja? Also solche Überlegungen können wir zwar anstellen, aber wir sehen noch überhaupt keine Möglichkeit in der Antwort. Es ist im Grunde genommen nur die Einschränkung unserer Erkenntnis, die uns dabei benutzt. Was ihr vorausgesetzt ist, bleibt unbekannt. Und damit löst sich jetzt überhaupt jeglicher Zweck oder überhaupt das Gute in vollkommene Fragwürdigkeit ein. Wir haben überhaupt keinen positiven Begriff mehr, was das Gute sein könnte. Wir können es überhaupt nicht mehr problematisieren. Und damit zugleich auch die praktische Philosophie problematisieren. Ja? Weil wir haben immer gesagt, die praktische Philosophie ist eben ein Mittel für einen Mittel für einen Zweck. Ja? Jetzt haben wir keinen Zweck mehr. Jedenfalls keinen unbedingten Zweck, von dem her wir die anderen Zwecke alle messen und beurteilen können. Ja? Das ist uns alles relativiert worden. Daher können wir überhaupt auch nicht mehr sagen, was praktische Philosophie sein soll, woraufhin sie arbeiten soll. Ja? Das ist mir völlig der Boden entzogen. Und was übrig bleibt, ist dann eben nur mehr ein Handeln als Mittel, von dem wir nicht wissen, welchen Zweck es hat. Ja? Beliebige, verschiedene eingeschränkte, bedingte Zwecke, ne, die sich alle wieder relativieren lassen, aber was eigentlich der Gesamtsinn des Ganzen, was der unbedingte Zweck ist, von dem her das andere gemessen werden könnte, das ist völlig unbekannt und damit hängt auch das Handeln völlig in der Luft. Das Handeln und die praktische Philosophie wird im Grunde genommen von daher unmöglich. Wir können also jetzt doch wieder oder müssen einen Schwenk machen, und nicht mehr einfach nur praktische Philosophie betreiben im Vertrauen, dass Zwecke eben vorgegeben sind, sondern wir müssen uns überhaupt erst einmal auf die Suche nach diesem umfassenden Zweck machen. Wir müssen suchen, was denn das Gute selbst sein soll. Und erst dann, wenn wir dieses Gute gefunden haben, dann können wir praktische Philosophie betreiben. Ja? Dann können wir erst das Denken, die Theorie, die ganze Philosophie in den Dienst dieses Zweckes stellen. Aber bevor wir ihn gefunden haben, liegt die praktische Philosophie brach. Ja? Weiß ich nicht, was ich tun soll. Wir haben aber aus dem ganzen Prozess, den wir da durchlaufen haben, zumindest gesehen, dass dieses Gute, nach dem wir suchen, einen absoluten Sinnanspruch und Begründungsanspruch stellt. Ja? Dass es nicht bloß jetzt eine Begründung für einzelne Handlungen ist, sondern dass es viele Dimensionen hat, dass es auch bei der Gesellschaft nicht stehen bleibt, nicht einmal bei der Geschichte, dass es eigentlich den Gesamtsinn von allem mit einschließen müsste. Ja? Einen solchen Anspruch hat es in sich. Also eine absolute Begründung für unser Handeln ist die Fakt. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite uns als endliche reflexive Lebewesen wissen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob uns eine solche Dimension absoluter Begründung überhaupt zugänglich ist. Wie weit reicht denn unsere Erkenntnis? Reicht sie in solche Höhen hinein, da wir doch selbst endliche Wesen sind? Und wenn das nicht der Fall ist, ne, wenn die Erkenntnis ohnehin nicht ausreicht, um die Antwort zu finden, dann können wir überhaupt verzichten, den Weg zu gehen, die Suche nach dem Guten aufzunehmen. Ne? Wir müssen also zuerst einmal überlegen, wie weit unsere Erkenntnis reicht. Ne? Welche Leistungen wir unserer Erkenntnis abverlangen können. Und daher, wenn wir direkt an übergehen, daher ist für Kant auch die theoretische Philosophie zeitlich vor der praktischen Philosophie anzusetzen. Theoretische Philosophie, die die Frage stellt, was kann ich wissen? Und wie weit reicht mein Wissen? Welche Grenzen sind meiner Erkenntnis gesetzt? Was kann ich wissen, ist die erste grundlegende Frage bei Kant und richtet sich an die theoretische Philosophie. Die muss einmal geklärt werden. Und erst als zweite Frage kommt dann für Kant, was soll ich tun? Wenn wir also die theoretische Philosophie ausgelotet haben, dann können wir erst mit diesen Mitteln, die uns hier gegeben sind, die wir geklärt haben, mit denen können wir dann versuchen, das praktische Problem zu klären. Und die dritte Frage lautet dann, was darf ich hoffen, bis uns jetzt im Moment noch nicht recht verständlich, wenn wir dann im Laufe des Semesters erfahren, worauf wir abziehen. Kant hat im 18. Jahrhundert gelebt, also genauer 1724 bis 1804. Und warum glaubt er jetzt nach circa, wenn nicht alles geordnet, nach ca. 2300 Jahren noch einmal eine derartig grundlegende Frage stellen zu müssen. Ja? Drei solche grundlegende Fragen.
Ja? Ja, er schreibt das ja in seiner Abhandlung, er sagt ja, bisher hat diese Frage noch niemand richtig beantwortet.
Ja, ja, eben. Das ist eine seltsame Situation. Ne? Nach so vielen Jahrhunderten der Philosophie, ne? Glaubt jetzt jemand, der muss ganz von vorne beginnen. Ne? Oder zumindest die Frage neu aufrollen. Dabei hat es schon eine ganze Reihe von bedeutenden Denkern gegeben. Ich nenne ein paar aus dieser Reihe, also so Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquin, Nikolaus von Cus, Descartes, Spinoza, Leibniz, und das waren die unmittelbaren Vorgänger von Kant, oder Rousseau auch, an dem er sich angeguckt hat, und die alle haben doch bereits den Gesamtbereich des Seins und darunter auch das menschliche Erkennen sehr intensiv durchforscht und genügend Antworten auf die Fragen Kants gegeben. Ja? Also warum das Ganze noch einmal beginnen? Der Grund dafür liegt eben teils in der eigenen philosophischen Arbeit, auf die ich ohnehin schon kurz hingewiesen habe, und teils in der Gründlichkeit, mit der Kant an diese Arbeit herangeht. Ja? Von der Philosophie haben wir gesagt, dass sie auf Gedankengängen aufbaut, dass sie systematische Gedankengänge verfolgt. Und diese Gedankengänge sollen allgemeine Gültigkeit haben. Das sollen irgendwelche Gedanken sein, fantastische Vorstellungen, sondern das soll verbindlich sein, was der da gedacht hat, argumentativ gültig. Und trotzdem, der Anspruch, oder trotz dieses Anspruchs, muss jede Person selbst immer wieder diese Gedankengänge für sich nachvollziehen. Ja? Haben wir am Anfang gesagt, wir sollen uns nichts vorgehen lassen, sondern wir sollen selber denken. Ja? Jede Person selber muss versuchen zu verstehen, muss nachvollziehen, muss dadurch auch prüfen und eventuell widerlegen. Und daher beginnt bei jeder Mitteilung oder bei jeder Überlieferung auch historisch in jeder Person die Philosophie von vorne. Ja? Weil jede Person wieder neu denken muss. Und natürlich ist es schwieriger, einen Gedanken selbst originär zu entwickeln, als ihn nachher nachzuvollziehen und nachzudenken. Nicht? Aber auch das Nachdenken ist eine eigenständige Leistung. Ja? Muss jeweils selber vollzogen werden. Das heißt, die Philosophie kann überhaupt nicht auf Resultaten aufbauen, die einmal früher erreicht wurden, sondern muss alles wieder aufrollen und überprüfen. Und deswegen ist es sinnvoll und wird auch immer wieder gemacht, dass die gesamte Philosophie neu fundiert wird. Haben immer wieder Leute neu begonnen. Und darunter eben auch kann. Und Kant ist ein ganz spezieller Fall noch dazu, weil er nämlich von Anfang an, also schon in seiner Erstlingsschrift von 1746, die er also mit 42 Jahren geschrieben hat, sich als Selbstdenker darstellt. Das Wesentliche darin sitzt, selbst zu denken. Seine Erstlingsschrift heißt Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurteilung der Beweise, deren sich Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedient haben, nebst einigen vorhergehenden Satzungen, überhaupt. Also ein sehr barocker Titel, angelehnt an die vernünftigen Gedanken bei Wolf, die Nationalisten, und darin, in diesem Werkchen, hat Kant, wenn man es genauer anschaut, schon eine ganze Systematik aufgebaut, also er denkt nicht einfach nur so drauf los und reduziert da und dort etwas, sondern er hat schon eine Systematik im Hintergrund, von der er eher andere kritisiert. Und am Anfang scheitert er folgendermaßen, nunmehr kann man es kühnlich wagen, das Ansehen der Newtons und Leibnizze für nichts zu achten, wenn es sich der Entdeckung der Wahrheit entgegensetzen sollte und keinen anderen Überredungen als dem Zuge des Verstandes zu gehorchen. Also er ist ein Selbstdenker. Der eigene Verstand, der imstande ist, auch die Wahrheit zu erfassen, der ist das Wichtigste und nicht die menschlichen Autoritäten, die vorher schon vorhanden waren und jetzt gedacht sind. Dann in der britischen Zeit gibt es von Kant diese kleine Schrift, was ist Aufklärung, von 1784, und dort formuliert das dann so, diese Sapere Aude von Horaz übersetzt mit der Formulierung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja? Also so versteht sich Kant selbst als Selbstdenker von Anfang an. Ja? Und das ist jetzt nicht nur eine Marotte oder ein Gegner außen, ja? Sondern das hat er im Laufe der Entwicklung seines Denkens auch wirklich bewiesen. Wenn man es nämlich genauer ansieht, und das habe ich mal vor vielen Jahren gemacht, diese vorbildliche Entwicklung von Kant genau durchforstet, 1772, von der ersten Schrift 1746 bis 1772, da stellt sich heraus, dass er wirklich sein eigenes Denken unterbrochen, kritisiert und verändert hat. dass in dieser Zeit von ihm 7 verschiedene Systementwürfe herausgebracht wurden, wobei jeweils der folgende eine Korrektur des vorangegangenen ist. Und man auch immer verfolgen kann, woran der frühere gescheitert ist, oder in der Sicht von Kant selbst. Ja? Also in dieser relativ kurzen Zeit 7 verschiedene Systementwürfe, und erst der 8. Systementwurf, ne, der 1772 dann in den Grundlagen feststeht, kommt dann 9 Jahre später, nachdem er 9 Jahre lang daran noch gefeilt hat, als Kritik der Vernunft heraus. Ja? Erste Auflage 1781. Und dann erst beginnt das ganze kritische Werk. Ne? Und die zweite Auflage der Kritik der Vernunft 1787. Mit verschiedenen Veränderungen, zum Teil ganz, Teile ganz ungeschrieben, ja, aber doch, ich kann sehen, was sagt in der vorherigen Aufgabe, hat ja inhaltlich nichts geändert. Ja, die Systematik ist jetzt gleich geblieben. Nur in der Darstellungsweise hat er Korrektur gemacht. Die beiden Aufgaben werden konzipiert als A und B. Ja. Braucht man eigentlich gar nichts dazu zu sagen, die Ausgabe gehört ins Sinne A oder B, sind die erste oder zweite Auflage. Und es ist nicht so, dass die zweite Auflage die erste außer Kraft gesetzt hätte, sondern kann das nur einiges weglassen müssen, um es didaktisch besser darzustellen. Ja? Also selber, man kann ja beide Auflagen heranziehen. Also prinzipiell ab dieser Zeit und ab seiner kritischen Epoche verändert Kant sein System in den Grundlagen überhaupt nicht mehr, obwohl das immer wieder so interpretiert wird. Ne? Auch die Kritik der Urteilskraft ist nicht ein Neuanfang und eine Korrektur des alten Systems, sondern eine Ergänzung, die wunderbar in das System hineinpasst. Aber das ist eine Bemerkung am Rand. Die Hauptaufgabe der Kritik der reinen Vernunft ist jedenfalls die Klärung der Frage, was kann ich wissen? Und der müssen wir uns jetzt ein bisschen zuwenden. Ne? Ich habe so Ihnen auch im Vorlesungsverzeichnis angegeben, dass die theoretische Philosophie zeitlich einmal vorher. Beschäftigung mit unserem eigenen Wissen ist deshalb primär, weil wir reflexive Lebewesen sind und daher überhaupt alles, was es gibt, also uns selbst und die Welt und eventuell einen Grund dieser Welt, oder vielleicht was Ideen, die kantischen System sind, durch die Brille unserer Erkenntnisse. Wir sind ja geprägt durch die Art, wie wir überhaupt Erkenntnisse machen können. Und dieser Brille können wir uns auch selbst jederzeit bewusst werden. Ne? Weil wir reflexiv sind. Wir können also wissen, dass wir die Welt durch unsere Erkenntnis interpretieren. Oder wir können jederzeit wissen, dass an allen Inhalten auch unser Wissen beteiligt ist. An allen Inhalten kann sich das Wissen auch selbst wissen. Und ich kann zu allen, was ich weiß, hinzufügen zu dem Inhalt, den ich weiß, dass er mir bewusst ist. Oder dass ich ihn weiß. Warum kann ich da auch in der Wiese auch keinen? Es gibt wirklich keinen roten Brille, aber auch keinen. Auch diese Wissen, diese Reflexion auch keinen. Ja, natürlich. Könnte sein, dass diese Reflexion selbst wieder betrübt ist. Ne? Das kann ich aber auch wieder überlegen. Ne? Auf dessen kann ich mir der Rücken kommen. Möglicherweise. Ne? Müssen wir schauen, wie Kant damit umgeht. Ne? Auf jeden Fall habe ich ein reflexives Wissen und dieses reflexive Wissen, mein denkendes Ich, ist immer mit dabei, wenn ich etwas denke. Ja? Oder ganz formuliert es auch so, ein berühmter Satz, den Sie vielleicht auch nicht schon kennen, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Dass ich denke, ne, das ist ein Ausdruck, zusammengeschrieben, aber trotzdem als Ganzes gemeint, dieses Ich denke muss begleiten können, das heißt, ich muss es immer dazu sagen können. Sonst gleichgültig, was ich denke, ne, jetzt ist es ungefähr 7 Minuten vor 7, ne? Dann kannst du dazu sagen, ich weiß, dass es 7 Minuten vor 7 ist, ne? Oder ich denke das, ne? Kann ich dazu sagen. Und ganz gleichgültig, welcher Inhalt es sein mag. Und hier sind wir schon bei einem Punkt, der jetzt auch das eingeht, was der Kollege vorher gesagt hat, ne? Dass man jetzt wieder in einer Brille für uns steht. Ne? Dass man vielleicht dann auch nur subjektiv bleiben und gar keine allgemeingültigen Argumente bringen können. Ne? Aber wenn wir dieses Denken, dieses Nicht-Denken genauer uns vornehmen, dann zeigt sich schon, dass es mit dem empirischen Ich nicht einfach identisch ist. Ne? Es ist nicht dasselbe, ob ich dieses Nicht-Denken heranziehe, obwohl auch der Termin das Nicht drinnen steckt, oder ob ich mich in meiner bestimmten Situation heranziehe und immer auch meine Perspektive mit einschließen muss dabei. Denn dieses Ich denke ist ganz allgemein die Einheit des sich wissenden Wissens. Ja? Diese Einheit, die bei allen reflektierenden Personen, ganz gleich, wie sie inhaltlich voneinander unterscheiden mögen, und bei allen Inhalten, die diese Personen wissen, dasselbe Denkende ist. Ja? Dieselbe notwendige Voraussetzung. Es muss ein Wissendes da sein oder ein Denkendes, das die bestimmten Inhalte hat. Ja? Ungeachtet der verschiedensten Unterschiede, die vorhanden sind und der verschiedensten Umstände, in denen die Personen sich wissen oder überhaupt wissen, ja, ist es immer ein Wissen. Es sind Inhalte und die müssen bewusst werden. Und dieses Wissende selber muss allen Inhalten vorausgesetzt sein. Ja?
Dieses Wissende ist noch kein Individuum.
Nein, in dem Sinn ist es kein Individuum. Ja? Das ist genau eine sehr schwierige Frage. Ne? Das ist ein Wissen, ich komme auf das noch zu sprechen. Ne? Das ist bekannt, so eine Gratwanderung, was dieses Ich-Denke eigentlich ist. Ne? Es ist einerseits schon ein Individuum, aber andererseits in seiner Funktion an den Inhalten. Das ist bloße allgemeine Form. Ne? Begründet aber in einer individuellen Einheit. So denke ich das. Also auf jeden Fall kann man sagen, von diesem vorausgesetzten Wissen, das für jeden Inhalt, gleichgültig welches sein mag, es kann selbst kein bestimmter Inhalt sein. Das ist einmal offensichtlich. Wir kommen damit auf eine Ebene, die über alle Inhaltlichkeit erhaben ist. Und insofern haben wir keine perspektivische Brille mehr auf. Es sei denn, eine, die prinzipiell aller Reflexion notwendigerweise zukommt. Also die für alle reflektierenden Lebewesen gilt. Insofern wäre sie völlig intersubjektiv, sogar universal für Menschen anzusetzen. Und man könnte dann die Frage stellen, ob es überhaupt noch eine Brille ist. Dann müsste es eine andere Dimension geben, die dem noch vorausgesetzt ist.
Möglicherweise der Kant auch zu finden.
Aber jedenfalls, es kann ein Inhalt sein und ganz gleichgültig, ob das jetzt sinnlich ist oder ein fantasierter Inhalt oder auch ein formaler Inhalt, ist fast alles nicht. Es kann auch kein logischer Inhalt sein oder mathematischer Inhalt. Das Ich denke, ist jedem Inhalt vorausgesetzt. Und die Frage ist dann, wie können wir davon überhaupt wissen? Wenn wir jetzt in die Erfahrung oder in die Wahrnehmung hineingreifen, werden wir das finden. Haben wir lauter Punkte nicht inhalten. Oder wenn wir jetzt formale Wissenschaften heranziehen, haben wir zwar nicht mehr diese Einschränkung auf Beobachtung und diese erlebte Gegenstände, aber wir haben immer noch Inhalte. Die Form des Denkens wird in der Logik zum Inhalt. Ja? In der Mathematik auch in bestimmter Weise. Also wie sollen wir das jetzt überhaupt noch denken, dieses vorausgesetzte Ich-Denken? Wohl einzig und allein durch es selbst. Ja? Dieses vorausgesetzte Denkende muss selbst denken. Die einzige Art, wie wir an dieses Denken herankommen. Und daher scheint dieses reine Sich-Selbst-Denken eine bloße Identität des Denkenden mit sich selbst zu sein. Ja? Wenn wir die anderen Inhalte alle weggelassen haben und nur mehr das Denken, was den Inhalten vorausgesetzt ist, so muss ich jetzt auch noch selber denken. Okay? Also reine Identität des Denkens selbst wäre das. Damit sind wir aber schon in einer Schwierigkeit drinnen, in einer Problematik. Denn wenn wir ein differenzloses, inhaltsloses Denken heranziehen, das nichts denkt, ja, nichts anderes denkt, dann ist es auch kein Denken. Ja. Und dann kann es sich auch nicht selber denken, weil es selber nichts ist. Es denkt ja nichts. Ja, die Inhalte haben alle weggelassen. Also dieses Denken, das bloß sich selber denkt und das reine Identität sein müsste, verschwindet in vollkommener Unbestimmtheit. Das ist positiv überhaupt nicht zu fassen. Das kann nicht denken und kann sich daher auch nicht selber denken. Es stünde damit in einem Gegensatz zu jeglicher Bestimmtheit und würde aus aller Bestimmtheit herausfallen. Das wäre eine große Negation. Ein Nichts. Wenn es aber wirklich Selbstbestimmtheit haben soll, wie das in Terminus Licht ja enthalten ist, ne? Damit es eine solche haben kann, muss zur Identität immer auch Differenz sein. Es kann nicht bloß Identität sein. Und überhaupt keine Unterscheidung da ist, ne? Nur das Subjekt und das Objekt, das Denken und das Gedanken vollkommen ineinander übergehen, sodass es nicht mehr unterscheiden ist. Also es muss auch eine Differenz da sein. Es muss irgendetwas anderes da sein. Und alles sagt, das Denken selber muss etwas denken, es muss einen Inhalt haben, damit es selbst überhaupt zum Denken wird. Wenn es keinen Inhalt hat, dann denkt es nicht. Dann ist es zwar angeblich Denken, aber wir haben gesehen, es ist dann im Grunde genommen gar nichts. Und erst wenn es einen Inhalt hat, dann kann es an diesem Inhalt auch selber Denken sein. Dann denkt es in diesem Inhalt. Und anhand dieses Inhalts kann er sich dann auch als Voraussetzung des Inhalts selber denken. Er weiß dann, dass es das Denken dieses Inhalts ist. Dazu braucht es aber eben irgendein anderes. Und das ist jetzt die grundlegende idealismuskritische Einsicht von Kant, dass das Denken für sich allein leer ist. Dass das Denken für sich keine bestimmte Prinzipialität haben kann. In seiner bloßen Identität vergeht es ins Nichts. Und daher kann es sich auch nicht selbst Inhalt geben. Das Denken, kein Inhalt ist, leer ist, kann aus seiner eigenen Unbedingtheit nicht die Inhalte hervorbringen. So wie es bei idealistischen Systemen immer wieder angedeutet ist oder ganz explizit auch zum Ausdruck kommt. Also diese Idealismuskritik von Kant richtet sich natürlich historisch gegen seine Vorgänger, ja, vor allem Descartes mal, der ja ein denkendes Ich ansetzt, unabhängig vom Körper, ja, ein reines Ich-Denke, das sofort als denkende Substanz, als res cogitans, als eine Sache, als eine Einheit, die denkt, interpretiert wird. Aber unabhängig von irgendeinem Körper. Von der er dann behauptet, dass sie durch Gott irgendwelche Inhalte eingegeben haben. Ja?
Kann man das relativ so denken, dass man die Selbstgegenwart denkt?
Ja schon, aber die Selbstgegenwart eines reinen geistigen Wesens ist grenzlos. Die fällt in eine solche Unbestimmtheit hinein. Ne? Also, bei Descartes wird das schon angesetzt. Ne? Der schließt eben durch seine Methode im zweiten Lektor auf das zum Cogitans zurück, das versuchen wir bei den Zweifeln, aber dann erhält er sofort seinen Gegenstand, ja? Oder zu einer Substanz. Das ist eine Substanz und die Eigenschaft ist das Denken. Aber die Substanz als solches ist unbestimmt und das Denken ist natürlich auch unbestimmt. Ne? Also können wir überhaupt nicht sagen, was das sein soll, das Verschwindende, genau genommen. Und diese Substanz soll dann eben, damit sie überhaupt Inhalte hat, von vom göttlichen Geist der Ideen eingepflanzt bekommen haben. Ne? Und dieser göttliche Geist, wenn man genau hinschaut, genauso eine Überschneidung. Eine Negation. Nein, also eine Beziehung zwischen Geistern, aber Geister als solche sind immer Überschneidung. Ne? Also das ist ein Märchen, das die Karten erzählen. Und er hängt auch bei Leibniz, den Kant auch sehr scharf kritisiert, der diese Sum-Cogitans weiterentwickelt und ausweitet und daraus eine Welt von geistigen Wesen, Komponaden konstruiert. Ja, das sind aber lauter geistige Wesen. Ja. Und die sind in einem geistigen Wesen enthalten, das selber wieder nur lauter Begriffe zu mir halt hat. Ja. Also wir kommen hier nur von einer Geistigkeit in die andere. Es ist überhaupt kein anderes des Geistes mehr vorhanden. Daher ist auch überhaupt nicht klar, wie da irgendeine Art von Differenzierung zustande kommen kann. Aber die Kritik Kants trifft jetzt nicht nur seine eigenen Vorgänger, sondern es trifft auch seine Nachfolger, und seine Verbesserer. Also, siebte Stelling eben im deutschen Idealismus. Die setzen ein Prinzip an, ein absolutes geistiges Prinzip in verschiedenen Varianten, das dann interpretiert wird als reiner Selbstbezug. Als reines sich auf sich beziehen und das bei Hegel dann so gratuliert gestaltet wird, dass er glaubt, zeigen zu können, wie sich aus dieser Unbestimmtheit die Bestimmtheit entwickelt. Am Anfang seiner Logik. Aber Kant würde da mit einem Hieb alles niedermachen, dann würde ich sagen, es gibt überhaupt kein Denken, wenn es bloß für sich allein ist. Ne? Dann ist es unbestimmt und Denken. Er kann sich aber auf die Tatsache berufen, dass es überhaupt ein inhaltliches Denken gibt. Das ist ganz klar. Wenn ich vor dem Problem stehe, dass das Denken unbestimmt ist und von sich aus keine Inhalte schaffen kann, dann haben wir schon Inhalte und Denken. Ne? Wir müssen von dem Faktum schon ausgehen. Faktum ist, das Denken hat Inhalt. Und von dort her schließt Kant jetzt weder auf eine geistige Substanz wie Descartes, mit Gott, der da die Inhalte erst hineingibt, noch schließt er auch so eine Selbstbestimmung oder Selbstverinhaltlichung, die in unserem Ich immer schon mit dabei ist und dem Ich aber auch nicht zugrunde liegt. Ne? So wie die deutsche Idealisten machen. Das Ich selber, das ja auch Selbstreflexion ist, hat nach denen eben Anteil an diesem absoluten Selbstbezug des Geistes. Ne? Also vom Faktum her, dass wir Bewusstseinsinhalte haben, könnten wir auf die eine oder auf die andere Art weiterschließen. Kant macht weder das eine noch das andere, sondern er schließt schlicht und einfach darauf, dass es einen nicht geistigen Einfluss auf das Geistige geben muss. Auf das Nicht. Und zwar einen Einfluss von außen. Es muss etwas anderes da sein, wodurch das Denken seine Inhalte bekommt. Ja, diese Anspielung auf Locke, nicht? Also diese Anregungen hat er schon von Locke bekommen in dieser Hinsicht. Und dann wird ihm von außen das Denken versorgt mit Inhalten und an diesen Inhalten kann es dann seine eigene Tätigkeit ausüben, ne? Und kann sich dann dementsprechend auch selber retten. Und daher können wir sagen, wenn überhaupt reflexives Bewusstsein von Inhalten da ist, dann muss es bestimmte Voraussetzungen geben. Ne? Dieses Bewusstsein selber, dieses reflexive Bewusstsein, ist an den Inhalten immer tätig, indem es sich voneinander unterscheidet und auch aufeinander bezieht. Ne? Es vereint sich immer in sich, und gleich differenziert es und stellt die verschiedensten Relationen her zwischen seinen eigenen Inhalten. Das heißt, es ist aktiv. Und zugleich ist es auch das, was alle diese seine Inhalte aufeinander beziehen und in sich hat und weiß. Daher ist es eine aktive Einheit. Also dem reflexiven Bewusstsein von bestimmten Inhalten, man könnte auch sagen, dem empirischen Ich, ist eine aktive Einheit vorausgesetzt. Und diese aktive Einheit wäre nach Kant jetzt eben gerade nicht ein empirisches Ich, sondern ein Ich an sich. Ja? Und dieses Ich an sich ist individuell gemeint. Das ist eben diese Einheit, die ich auch als Ich erleben kann. Aber ihre Tätigkeit an den jeweiligen Inhalt, der ganz gleichgültig dieser oder jener sein kann, ihre Tätigkeit, ihre Aktivität als solche, die ich denke, ausübt, an den Inhalten, die muss jetzt ganz allgemein sein. Die Form, in der es reflektiert, ist allgemein. Also das Ich-Denke ist eigentlich von Kant her bezogen auf die Inhalte. Das Ich-Denke ist für ihn der Verstand, der mit gegebenen Inhalte interpretiert und wahrheit. Und insofern ist es allgemein. Diese Form des Wahrheitens gilt für jede Person. Aber was dieser Tätigkeit zugrunde liegt, das ist eigentlich das Ich an sich. Das, meint er, ist individuell. Also einerseits müssen wir vom inhaltlichen Bewusstsein auf, solche, auf seine solche Einheit des Bewusstseins selber, wenn ich an sich zurückschließt. Ich an sich ist eine Formulierung, die kann selber kaum je gebraucht, nie als solche gebraucht, ein bisschen in Umschreibung vielleicht, das nicht, wie es an sich beschaffen sein mag, sage ich da manchmal. Er spricht aber manchmal einfach auch von Ding an sich und meint das Ich an sich. Ja? Ich meine eben das an sich sein dieses Ich, das nur ausgesetzt ist, vor allem Inhalt. Und er nennt es auch Intelligenz. Also wenn er von Intelligenzen spricht, dann meint er diese Ich an sich. Ja? Hier von der Terminologie her, das ist da orientieren kann. Also das ist die eine Voraussetzung, diese Einheit des denkenden Ich. Und die andere Voraussetzung ist natürlich eine Quelle des Inhalts außerhalb dieses Ich. Muss ja von außen etwas kommen. Und dementsprechend kann der gegebene Inhalt jetzt, wenn es eben von außen dem Ich kommt und außerhalb des Bewusstseins, kann dieser gegebene Inhalt auch nicht formal oder abstrakter Art sein. Es kann nicht Begriffe sein, wenn wir da vollgeladen werden. Aber das können auch nicht irgendwelche mathematischen Zusammenhänge sein. Das sind auch schon viel zu abstrakt. Das kann nicht der ursprüngliche Inhalt sein, ein solcher, der eben nur im Denken verarbeitet. Das scheidet von vornherein aus. Damit scheidet eben auch aus, was bei Descartes und Leibniz der Fall ist. Leibniz vor allem das Material aller Welten, aller möglichen Welten und sich auch der wirklichen in lauter einfachen Begriffen gestellt. Die Gott uns im Vorhinein. Also wenn es nicht ein solcher formaler oder abstrakter Inhalt sein kann, dann wird es wohl ein empirischer Inhalt sein müssen. Formale mit dem empirischen gegenüber. Aber auch in der Erfahrung selbst sind eine ganze Reihe von Denktätigkeiten mit hineingewoben. Ist das Denken ja schon tätig, es verbindet, es stellt Zusammenhänge her, ne? Es verbindet einerseits anschaulich, andererseits reflexiv durch Begriffe. Ne? Alle diese Relationen und Zusammenhänge werden durch das Denken hergestellt. Und die müssen wir auch weglassen aus der Erfahrung, wenn wir auf den ursprünglichen Inhalt stoßen wollen. Ne? Und Kant lässt eben dann alle solchen Zusammenhänge, die das Denken in seiner Einheit aus seinen Inhalten macht, weg, abstrahiert sie weg und meint, das Einzige, was übrig bleibt, sind die einzelnen, unverbundenen, jeweils augenblicklich gegebenen Empfindungen. Diese Empfindungen als solche, das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung, die große Vielheit dieses Stoffes, der gegeben ist. Oder wie auch in G1, also ganz am Anfang mit der mittleren Vernunft, die zweite Auflage, sagt, der hohe Stoff sind diese Eindrücke. Ja? Also diese ganz vereinzelten, unverbundenen Sinnesdaten. Das ist also jetzt der erste Inhalt, an dem das Denken seine Tätigkeit ausübt. Und dieses Denken verbindet dann eben in seiner eigenen Einheit die zerstreuten Inhalte zuerst einmal in anschaulicher Weise, dass es überhaupt anschauliche Vorstellungen werden, ne? Nicht ein bloßes Chaos von anderen. Und dann eben in der Reflexion auf dieses anschauliche Inhaltliche, indem es die begriffliche Zusammenhänge herrscht. Ne? Das sind die zwei Synthesis-Stufen, die sich im Denken abspielen nach Gar. Also nur so kommt das Denken überhaupt in Ausübung seiner Tätigkeit. Ne? Wenn es von Gegenständen Inhalte und von Außen Inhalte bekommt. Wir können also von daher schon sagen, die zeitlich erste Art unserer Erkenntnis ist notwendigerweise die Erfahrung. Ne? Weil wenn das Denken erst dann etwas fassen kann, wenn es von außen so die sinnlichen Inhalte bekommt, dann macht es daraus Erfahrung. Ne? Dann denkt es zu diesen sinnlich gegebenen Inhalten eben bestimmte Zusammenhänge hinzu und das sind dann eben die Gegenstände, die sind Erfahrung folgen. Und die Erfahrung ist aber für Kant nun etwas, was sich wirklich nur im Bewusstsein abspielt. Ja? Denn die Sinneseindrücke sind schon im Bewusstsein und das, was daraus entsteht, die Zusammenhänge sind ebenfalls im Bewusstsein und vom Bewusstsein selbst gestaltet. Daher haben wir bei den Erfahrungen genau genommen nur mit Vorstellungen zu tun. Ja? Und mit der Vorstellung. Das ist nicht etwas, was außerhalb liegt, sondern es ist alles in unserer Reflexivität eingebunden. Daher können auch die Daten, die jetzt dem Ich gegeben wurden, nicht aus der Erfahrung stammen. Ja? Weil die Erfahrung ist ja das Resultat, wenn wir schon Daten empfangen haben und sie dann verarbeiten, in unserem Denken. Ja? Also die Daten können nicht aus der Erfahrung selber stammen, sondern die müssen von irgendwo her stammen, was außerhalb der Erfahrung liegt. Ja? Aber wir können zumindest nach Kant von der Erfahrung her gewisse Rückschlüsse ziehen auf das, woher diese Daten kommen. Ja? Da bin ich jetzt, seitdem ich das kurz angedeutet habe, nur so als Möglichkeit, nämlich Kant meint, wenn die Sinnesdaten in sich differenziert sind und wenn die Verarbeitung dieser Sinnesdaten zur Erkenntnis von einzelnen anschaulichen Inhalten bzw. von einzelnen vorliegenden Gegenständen und ihren bestimmten Relationen führen, wenn also das, diese Vielheit und Konkretheit der Inhalte daraus resultiert, dann muss das, wovon die Daten gegeben sind, zumindest auch aus der Elementen. Ja? Es kann nicht ein unbestimmter Grund sein, denn der könnte uns nicht so eine Vielfalt von Einzeldaten geben. Ja? Es muss also dieses vorausgesetzte Äußere, das den rohen Stoff liefert, selbst in verschiedenen einzelnen Elementen, in individuellen Gegenständen angesetzt. Das sind aber Gegenstände jetzt außerhalb der Erfahrung und daher nennt Kant sie Dinge an sich. Also nicht Dinge, wie sie für uns sind in der Erscheinung, die wir schon in der Erfahrung haben, bearbeitet haben, sondern wie sie uns den Stoff erst geben.
Ja, aber sagt Kant nicht in der transzendentalen Analytik, dass er das über die Dinge an sich kann ich nichts wissen und brauche ich so auch nichts wissen, weil sie mir immer nur in Erfahrung erscheinen, das sind vielleicht an dieser Stelle. Wie kann ich dann...
Sichtbarerweise darüber, und das hat auch dann die später in der Liste zu verleiten, zu sagen, das ist ein unbestimmter Grund, den kann man gleich wegstreichen, der ist eigentlich nur das Denken selbst. Ne? Ich halte das für eine völlig gefährliche Interpretation. Ja? Denn wenn das ein unbestimmter Grund wäre und wenn es das Denken selbst wäre, dann sind wir wieder mitten in der Liste. Ne? Dann müsste das Denken sich selbst
Ja, das Denken selbst ist es nicht, aber es lassen sich keine Aussagen darüber machen, ne?
Naja, auch das stimmt nicht, weil Kant natürlich keine Erkenntnisse davon haben kann. Ja? Erkenntnis heißt bei Ihnen aber, das habe ich dann noch mal gezeigt, Erkenntnis heißt bei Ihnen und Denken und Wahrnehmung oder Anschauung zusammenspielen. Ja? Aber wenn wir nach dem Grund auch noch dieses Zusammenspiels fragen, dann müssen wir zumindest denken können. Und dann weist immer wieder darauf hin, dass man die Dinge an sich sehr wohl denken kann. Und man muss. Ne? Und ich mache da selber vielfach Aussagen darüber, die man dann im Kontext eben sehen muss. Er spricht zwar manchmal von den Dingen an sich, manchmal spricht er von der Mehrzahl, ne? Die
ja. Dinge an sich. Aber der Verstand, also der Begriff, in dem ich über das Ding an sich denke, ist ein verstandeskonstruiert und nicht einer, der...
Das ist, dann würde ich gerade eben sagen, wenn das der Fall wäre, dann könnte ich gar keinen Denkinhalt haben. Ja? Ich muss zuerst einmal appliziert worden sein für das Ding. Ja? Die Dinge an sich affizieren uns.
Ja.
Ja? Ohne Affektion durch Dinge an sich könnten wir überhaupt kein Verstandeskonstrukt erstellen.
Ja, aber das sagt ja noch nichts darüber aus, ob der Begriff, den der Verstand konstruiert, mit den Dingen sich überhaupt übereinstimmt.
Der Begriff, den der Verstand konstruiert, ist der eines empirischen Gegenstandes, einer empirischen Substanz, die Kausalität aufeinander bezogen ist.
Ja.
Das sind nicht die Dinge an sich.
Ja eben, und das ist ja das Problem, oder?
Trotzdem müssen wir voraussetzen, dass überhaupt zum ersten Mal, bevor der Verstand so den Begriff erstellen kann, eine Affektion da ist. Ja,
ja das
Thema, Sie fragen sich einfach,
Sie sind Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung, ja. Aber
nein. Das wird eben, da muss man sehr vorsichtig sein.
Ja.
Gerade die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, die in der Klasse dann einer mit dem geeignet. Und auch als Bedingung. Ne? Mhm. Da hat die ganze Struktur des Erkennens drin. Worüber er fast nicht spricht, das sind diese Voraussetzungen, damit sie überhaupt zu der Unzusammenhalt kommen. Ja? Der Beginn, der schießt so quasi aus der Pistole, wenn er sagt, die erste Erkenntnis muss die Erfahrung sein. Ja? Da sagt er nur ganz kurz, das Buch B1, der erste Absatz der Einleitung in die zweite Aufnahme. Da sagt er nur ganz kurz dazu, denn wie sonst sollte unsere Erkenntnis von in Ausübung kommen, wenn es nicht durch Gegenstände, wenn seine Sinne nicht durch Gegenstände gerührt werden. Ne? Und dadurch erst einmal Vorstellungen zustande kommen, die es dann weiterverarbeitet zu erfahren. Ne? Ganz kurz der Hinweis. Da kann sich das dann aus verschiedenen Teilen der ganzen Kritik zusammensuchen, dass im Prinzip jetzt sehr wohl ganz dezidierte Aussagen über die Dinge an sich gemacht werden. Ne? Die Gegenstände, die unsere Sinne erhöhen, das sind eben keine Erfahrungsgegenstände. Weil erst nach der Affektion, nachdem wir den Inhalt bekommen haben, entstehen für uns die Erfahrungsgegenstände.
Ja, aber wenn er Aussagen über das Ding in sich machen könnte, dann würde er ja mit der Physik betreiben.
Naja, das betreibt es ja gewissen
Sinn,
macht ja nichts.
Naja.
Weil jeder Physik, die nicht dieselbe ist, die seine Vorgänger gemacht hat. Ne? Nicht das, was er noch immer direkt kritisiert, sondern ist das, was seiner eigenen Aussage Erfahrung ist, die erste Erkenntnis, noch vorausgesetzt ist. Er sagt nämlich in beiden Aufgaben dazu, ohne Zweifel. Und es besteht kein Zweifel. Er schließt den Zweifel aus. Ja? Sie können den ersten Satz in A, Einleitung A und Einleitung B heranziehen.
Ja.
Wird immer darauf verwiesen, dass das zweifelsfrei ist. In beiden Sätzen. Das ist eine Anspielung auf Bekannt, ne? Auf das Unbezweifelbare an sich. Ich an sich, ne? Auf das Unkogelassen.
Ne?
Und Kant wendet es um und sagt, das Erste, was auftreten muss, ist die Erfahrung, weil wir denken, dass wir gar keinen Inhalt haben. Wir müssen affiziert werden von außen. Ne? Und damit sind aber schon Voraussetzungen verbunden, die nicht weiter besonders aussehen. Also nur so antworten. Also es gibt sehr wohl, der grundlegende Missverstand bei den meisten Interpretationen, es gibt sehr wohl zugelassene und berechtigte Aussagen über das an sich sein. Über seine Differenzierung und das Aussagen. Wenn man vorher schon differenziert zwischen Licht an sich und den Dingen an sich, ne? Das ist auch schon eine Aussage, die Sie eigentlich dann gar nicht geben dürfen. Bekannt gibt es das sehr wohl. Das wird meistens so interpretiert, dass das eben eine Unbestimmtheit ist, deswegen, wenn man es nicht erkennen kann, kann man überhaupt nichts mehr darüber aussagen. Das ist falsch. Das ist nicht falsch. Das ist nur sehr vorsichtig, wenn man das spricht. Aber überlegen Sie doch mal und bauen Sie es in die Lektüre
ein. Könnte man das vergleichen vielleicht ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann man erkannt hat, dass das Farbe eigentlich entweder Welle oder Teilchen sind, dass das eigentlich die Antwort wäre. Es gibt ja auch heute in der Physik, in der Quantentheorie einige Dinge, die wir nicht wissen, wir bemerken sie, wir wissen, dass etwas da sein muss, aber wir wissen nicht, was es ist. Das wäre das so?
Sie meinen bezüglich der Aussage über das an sich sein.
Genau.
Ja, das ist ja Dinge, die wissen schon. Weil, wenn man eben jetzt Welle und Teilchen zurückführt auf etwas, was noch dahinter steht, dann kann man darüber nichts sagen.
Genau.
Und so ist es auch bei den
Erscheinungen,
ne, die wir haben, in der Gegenstände, es muss etwas ausgesetzt sein, von dem man zumindest sagen könnte, dass es Vielfalt haben muss. Sonst könnte uns das ja nicht mit dieser Differenziertheit abziehen. Also ganz grob gesagt ist es für mich so, dass allen Erfahrungsgegenständen Dinge an sich zugrunde liegen. Das ist ja eigentlich die Individualität dieses Gegenstandes ausmacht. Also da im ganzen Teil in der Alterung durchexerziert mit der durchgängigen Bestimmung. Muss also jeder Gegenstand unendlich diese Eigenschaften überprüft haben, ne? Also dass all das Bestimmungen uns vorausgesetzt sein, dass wir eben gegen sagen können, ob eine Bestimmung hat oder nicht hat. Man ist ja durchgängig bestimmt, sonst ist es individuell. Das heißt, unendliche Begriffsbestimmung wird da zumindest fiktiv angenommen und die ergibt dann das Individuum. Ne? Und solche individuellen Gegenstände setzt er voraus als an sich sein. Jetzt kommen wir aber zu einer nächsten Schwierigkeit. Ja? Die Arbeit sagt, das Ich muss affiziert werden durch Dinge an sich. Ja? Aber so wie Kant diese Affektion zuerst schildert, müssen ja Sinnesempfindungen rauskommen. Das heißt, dieses Ich muss einen Körper haben, der wahrnimmt, der zugleich auch wahrgenommen werden kann. Ja? Einen Körper, der aber selber ein empirischer Gegenstand ist. Also auch das Bewusstsein vom eigenen Körper kann erst dann auftreten, wenn ich schon affiziert bin. Aber es kann nicht ursprünglich der Körper affiziert werden, den gibt es ja noch gar nicht vor der Affektion. Der Körper ist selbst ein Gegenstand, den ich aus der Affektion durch mein Denken dann zusammenstelle. Eine Vorstellung in mir. Und daher kann ich nicht vorher schon den Körper haben, und dann wäre ich erst affiziert. Also aus der Affektion entsteht erst der Körper. Und die Frage ist jetzt, wie soll dieses Ich an sich einen Körper haben? Es kann offensichtlich gar nicht der Körper sein, der affiziert wird, sondern es muss vor dem Körper schon das Ich an sich selber affiziert werden mit dem Ernst. Daraus entsteht dann erst der Körper in der Erfahrung. Also wir müssen eine Affektion des Ding, des Ich an sich, dieser Intelligenz, durch Dinge an sich ansetzen. Aus dem eigentlichen Ursprung des Inhalts in unserem Bewusstsein. Und dann kommen wir vom Ich-Problem in ein nächstes hinein, nämlich, dass dieses Ich an sich von Kant charakterisiert wird, wie wir den jetzt auch schon anhand der Inhalte dieses Denkens gesehen haben, als Aktivität, als reine Spontaneität. Ja? Das ist ein üblicher Ausdruck. Ne? Spontaneität, das ist aktiv. Das verbindet die Inhalte in sich, verarbeitet sie und so weiter. Und reflektiert auch. Also, dieses Ich an sich ist nur aktiv, nur tätig und hat in sich überhaupt keine passive Seite. Von der her es das empfangen könnte, was die Dinge an sich tun. Ich an sich ist bloße Aktivität. Wie soll es dann beendet werden? Wie soll es dann appliziert werden? Geht überhaupt nicht. Ja? Das ist das nächste Problem. Also kein Ich an sich ist rezeptiv, empfänglich für andere. Ja? Wenn es dann überhaupt Affektion gibt, dann muss es auch in an sich sein, schon irgendeine Empfänglichkeit geben. Sonst wäre ja auch die Affektion nicht möglich. Also Empfänglichkeit muss es geben, wie man sie sein. Und wenn es nicht in den Ich bin als Ich nicht, dann musst du mit Dinge an. Also die Dinge an sich, die uns affizieren, sind jetzt offensichtlich ausgewiesen als aktiv und passiv zugleich. Also beides in sich haben. Aktivität, um auf andere Einfluss zu nehmen, und Passivität, um den Einfluss von anderen aufzunehmen. Daraus ergibt sich, dass die Dinge an sich untereinander in einem Wechselverhältnis stehen müssen, sich gegenseitig beeinflussen, weil sie aktiv und passiv begeistern. Und dass sich vom Urteil zeigt, sie müssten ein geordnetes Ganzes bilden. Im an sich sein, unter den Dingen an sich, besteht ein Kommerzium, wie man das sagt. Sie sind voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig. Ne? Und es ist auch eine Spitze gegen die Testabilität, die von Leiden sind. Verschiedenen Monaden eben voneinander unabhängig gedacht werden und sich nicht gegenseitig beeinflussen. Der nächste Schritt ist aber jetzt der, wenn in diesem Zusammenhang der Dinge an sich, das Ich an sich affiziert werden soll, dann muss es schon mit einem Ding an sich verbunden sein, Ding an sich sein, ne? Damit es überhaupt eine Passivität hat. Als bloße Aktivität kann es nicht beeinflusst werden. Nur wenn es mit einem Ding an sich schon verbunden ist, kann es durch andere Dinge an sich affiziert werden. Ne? Dann hat es diese passive Seite in sich, und von dort her, von dieser Einheit, über die Kant nichts sagen kann, ne? Weder wie sie zustande kommt, noch wie sie möglich ist, aber er muss sie voraussetzen. Von dieser Einheit her ergibt sich dann, dass der Einfluss der Dinge an sich, auf dieses Ding an sich, das mit dem Ich an sich verbunden ist, dann weitergeht zum Ich und es ein Bewusstsein davon machen kann. Ja? Also diese Verbindung von Dingen an sich, von einem Ding an sich mit dem Ich an sich ist vorausgesetzt, damit überhaupt die Erfahrung zustande kommt. Ja?
Was bedeutet das für die transzendentalen Anschauungsformen Raum und Zeit?
Wie bedeutet das eigentlich vor
allem? Nein, das bedeutet schon, das bedeutet, dass ich nur selbst raumzeitlich erfahren kann im Endeffekt.
Ja, das ist jetzt die andere Sache. Also, dieses Ding an sich, mit dem das Ding an sich verbunden ist, erscheint jetzt in der Erfahrung, die daraus entsteht, ne, als der eigene Körper. Das ist ja alles die Erscheinung. Der eigene Körper ist die Erscheinung des Dings an sich, mit dem der Ich an sich verbunden ist. Ne? Und wir schauen, also zuerst die Affektion des Ich an sich durch Dinge an sich, weil es selber mit den Dingen verbunden ist, und dann in der Erscheinung ist das mein Körper. Und dann erscheint mir weiterhin die Erfahrung, dass ich mit meiner Sinnlichkeit von äußeren Gegenständen affiziert werde.
Ja, aber erfährt das Ich sich selbst? Ich meine, es erfährt sich ja nur raumzeitlich, aber also es fährt das Ding an sich, das Ich an sich erfährt es ja nicht selbst, sondern es erfährt es nur raumzeitlich.
Naja, das ist ja dann der weitere Schritt, dass er erst einmal, der eigene Körper ist eine Erscheinung eines Dinges an sich, die Dinge an sich selber erscheinen als Erfahrungsgegenstände, und das Ich an sich selber erscheint sich selbst nur an seinem Inhalt. Ja? Das Ich an sich kann selber nicht erkannt werden, das sind nur notwendige Voraussetzungen. Aber an seinen Inhalten kann es sich als vorausgesetztes reflektieren zumindest. Ja? Erscheinen tut es sich dadurch, dass es Bewusstseinsinhalte hat. Das ist psychologisch zu erfassen. Ja? Ja, kann ich nun Psychologie betreiben, aber das ist eine Erfahrungswissenschaft. Die betätigt sich anhand von Erscheinen. Ja? Also alles, was da jetzt vorher an sich auftritt, ist in der Erfahrung Erscheinung. Ja? Und von diesen Erscheinungen kann man wieder zurück wissen, auf das an sich, auf die Grundlage, damit die Erscheinung überhaupt zustande kommt.
Ja? Wieso sind die Dinge an sich aktiv und passiv? Aktiv ist klar, weil sie ja affizieren, aber ja wieso passiv?
Passiv deswegen, weil es prinzipiell eine Passivität geben muss, damit Affektion zustande kommen kann. Ja? Und die kann ich nicht liegen. Das ist ja doch logisch, was bleibt doch an sich sein. Wenn man die Dinge, dass ich mit dem Ursache erkennen will und das Ich muss mit dem Ding verbunden sein, damit das eine Passivität hat. Ja? Wenn es prinzipiell als Spontaneität, als reine Spontaneität charakterisiert ist, dann könnte es nicht appliziert werden.
Aber wie liegt dann nicht in allen Dingen an sich, sondern nur in den Dingen an sich, die sich dann für uns sozusagen als unser Körper erscheinen?
Ja, in unserem Körper ist natürlich beides da, der wirkt ja auch auf andere. Ne? Und prinzipiell ist ja kein anderes Ding an sich als der andere auch. Ne? Wenn wir die inhaltlichen Unterschiede gar nicht erfassen können. Ja? Das ist nur ein Inhaltlichen, das ist auch für alle, die nicht aktiv und passiv sind. Ja? Dadurch gehen ein Kommerz in den voneinander abhängigen Zusammenhang.
Okay, aber hätte dann zum Beispiel das Ding an sich, das uns als Stein erscheint, auch eine Passivität?
Ja, ja, weil die Dinge an sich haben alle auch eine Passivität, die werden voneinander beeinflusst. Ja? Der Stein wird ja von einem anderen Stein angestoßen, ja? Oder vom Regen getroffen und von der Sonne bestrahlt und so weiter. Ne? Das ist natürlich eben die empirische Seite, aber prinzipiell liegt dem voraus ein Zusammenhang der Dinge an sich. Und hier wird das Ich an sich eingegliedert,
die Gegensätze, die
bei einem Stück an sich
bekommen.
Gibt es die Möglichkeit, dass dann auch ein Wir an sich, das jetzt nicht passend oder aktiv oder beides sein müsste, ich weiß nicht, wie in der Form da ist, aber irgendwie nicht wahrgenommen oder erfahrbar nicht.
Ja, das würde ja auch ganz psychologisch herauskommen.
Also
jetzt geht es mir. Wir müssen überlegen, wie kommen wir überhaupt auf solche Aussagen, die das nicht sein. Nur von unserer Erfahrung her, der geht eigentlich nicht.
Ja,
und da sonst schon drin ist, das entzieht sich unsere Erkenntnis.
Nein, und weil ich da eine andere sage, also alle Dinge an sich sind wahr, passen
und eigentlich. Ja, ja, die schon. Ja, ja.
Also alle Dinge.
Weil sie ja zueinander, das ist nur mehr das eine an sich sein vorausgesetzt. Ne? Das steht zueinander im Zusammenhang.
Okay.
Gut,
aber was
jetzt?
Kann man
nicht
sagen,
dass
die Passive, dass man das Ziel an sich eingebettet ist, sozusagen die Voraussetzung bietet, dass man sich affektieren lässt?
Ja, ja. Ja, ja. Das ist nur eine Formulierung, ne? Dass man affiziert wird. Ne? Diese passive Seite kann niemand von außen empfangen. Ne? Und daher auch mal eine Erkenntnis, diese passive Seite, dass man nicht zu finden wurde durch das Denken. Ne? Dass der erste Inhalt noch ganz verstreut ist. Und erst wenn er bewusst wird, wird er in der Einheit des Zustands auch mal anders gezogen. Ne? Und die passive Seite muss es auch geben. Und das hat auch das Beispiel. Und brauchen wir nicht